Digga, Leute sind auch so lost, ne? Also, Jesus fuck. Diese Gruppe da jetzt, es. Niemand weiß irgendwas. So, also, es ist niemandem anscheinend bekannt, dass zwei positive Schnelltests bei einer Person, mit der man Kontakt hatte, nicht ausreichen, dass man ein gratis PCR kriegt. Was denken die denn, wie das System funktioniert? Ein Foto machen und hingehen und sagen, ja, mit der habe ich Samstag abgehangen? Hä? Natürlich musst du auf den PCR warten, damit du ein gratis PCR kriegst. Und dann ist auch, die Hälfte hat die Luca-App nicht, die's hat, war nicht eingecheckt, der Rest hat die Corona-Warn-App nicht. So, sag mal, seit wann ist denn diese scheiß Pandemie, ey? Jesus Christ.
Ofenkäse. Was ich hier mit Not erwähne, ist keine leichte Polonaise. Und da ich ohne dich lieber im Tod verwese, schicke ich Stoßgebete in die so erwähnte Hemisphäre zum Großpropheten, weil ich Brot begehre. Und zwar mit Ofenkäse. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 75. Wir machen heute eine Runde, ist ja keine Runde, ist doch so eine halbrunde Sache. 75 kann man mal feiern eigentlich, wenn nicht Corona ist.
Bei deinem Opa ja, beim Podcast weiß ich nicht.
Und heißen euch ganz herzlich willkommen. Wir sagen Ofen, ihr sagt Käse.
Ofen. Käse.
Nee. Ofen. Ja, verkackt. Egal, ihr wisst, was wir meinen. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sind Piff, wir sind ich und meine bessere Hälfte.
Und wir sind digital schon, vor mir. Wir sind so dermaßen energetisch gestartet, Felix. Was war denn da los?
Wie Stefan Raab. Wir haben euch eine kleine Memo reingeschnitten. Da war einiges los. Ich war unterwegs letzte Woche und ich sag's, wie es ist. Die Inzidenz in diesem Podcast wäre fast auf 50.000 hochgegangen, weil sich hier fast jemand infiziert hätte. Hat er nicht, glücklicherweise. Auch ganz liebe Grüße an die FFP2-Maske an der Stelle nochmal.
Der Infektion von der Schippe.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und auch ganz liebe Grüße an die Leute, für die irgendwie erst seit 2 Tagen Pandemie ist.
Ja, ganz liebe Grüße. Weißt du was?
Da musste ich ein bisschen Aggression loswerden in der Memo.
Ich hab das.
Wie man vielleicht gehört hat am Anfang.
Diese Memo hat mich erreicht und ich dachte mir, jo, die Gesellschaft ist jetzt doch langsam gespalten. Zumindest zwischen Felix und dem Rest. Felix hat gar keinen Bock mehr auf die Leute.
Nee, überhaupt nicht. Hast du noch Bock auf dieses Jahr überhaupt?
Ich habe mega Bock, weil ich meine, wir haben ja jetzt auch einen schlauen Schritt gemacht. So, wenn die Inzidenz einfach über 1000 ist, dann können sich die kleinen Kinder ja nicht mehr infizieren. Weil wer nicht bis über 1000 rechnen kann, der kann sich auch nicht bei einer Inzidenz über 1000 anstecken. Ganz einfache Rechnung. Zack, zack.
Wir brauchen einfach so Pi-Inzidenz und dann kommt niemand mehr klar.
Gibt es nicht auch so irreale Zahlen? War das nicht mal so reale Zahlen?
Nee, irreal heißt es, glaube ich.
Aber surreale Zahlen finde ich auch
gut. Mit IR. Ja, die sind beim Konsum von anderen Stoffen außer Impfstoffen. Ja. Lauterbach, mach mal eine irreale Inzidenz auf. Dann kommt niemand mehr mit. Wobei ich glaube, das wäre das Einzige, was uns noch mehr verwirren könnte. Weißt du, was du in deinem Körper haben musst, um in Bayern als geimpft zu gelten oder in Sachsen? Und weißt du, wie du von Bayern nach Sachsen kommen kannst momentan?
Was?
Ich weiß gar nichts mehr.
Wieso? Also was? Ach so. Naja, erstmal der Impf.
Es ist doch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie du geimpft bist. Also ab wann du als 2G beziehungsweise 2G plus giltst.
Wieso 2G? 2G ist doch 2G, oder? Mit den 14 Tagen. Ich dachte, das wäre schon eindeutig. Steht das jetzt auch wieder zur Debatte?
Naja, du kannst ja auch genesen sein. Und dann haben sie jetzt ja auf 3 Monate verkürzt.
Ja, das ist richtig.
Nach deiner Infektion.
Ja.
Aber ich glaube auch nicht in allen Bundesländern. Und wenn du dann noch vorher Johnson & Johnson gekriegt hast, dann klingelt Karl Lauterbach persönlich bei dir an der Tür.
Ja, und überreicht dir einen Blumenstrauß aus Spritzen. Ja, aber ganz ehrlich, informiert euch da einfach. Also, wer ist denn auch, also ich kann ja verstehen, wenn du irgendwie im Außendienst arbeitest und dann mal so von Bundesland zu Bundesland, weiß ich nicht, Schokolinsen verkaufst. Ja. Dann bist du halt viel unterwegs.
Klassischer Außendienst bei Schokolinsen. Man kennt's. Ey, einige machen Kontaktlinsen, andere Schokolinsen.
Dann ist halt schwierig so. Aber ganz ehrlich, dann ist vielleicht auch Teil deines Jobprofils in der Pandemie, dich darüber zu informieren, wie du wo geimpft sein musst. Also so schwer ist auch nicht. Dann musst du vielleicht auch einfach mal das in die Hand nehmen, dein Telefon, und mal eine Informations-Googelung tun. Wobei ich jetzt in so einem NDR-Artikel gelesen habe, ja, das war so ein Typ, der illegale Partys während Corona veranstaltet. Ja, also cool. Wenn die Polizisten kommen, meistens googeln wir dann selber nochmal mit denen nach den aktuellen Verordnungen, was denn jetzt ist und was nicht.
Ja, aber das meine ich doch. Also so, wir haben ja einen größeren Flickenteppich als, weiß ich nicht, meine Steuerabgaben. Also das ist ja ganz, ganz schlimm. Wie, also da, ohne jetzt, also ja, ist, man kann sich auch einfach damit auseinandersetzen, bin ich ja auch Fan davon, aber es muss doch nicht sein, dass jedes Bundesland jetzt auf einmal wieder sagt, ja, wenn du Johnson & Johnson hattest und 2 Monate danach dich infiziert hast, dann brauchst du jetzt aber schon den 4. Booster damit. Nee, was ist denn das? Also mach das doch einheitlich. Es gibt doch auch keinen infektiologischen Grund dafür, das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zu machen.
Weiß ich nicht. Weil, Vielleicht doch, keine Ahnung.
Nee, also die Höhenluft in Bayern sorgt doch jetzt nicht dafür. Ja.
Da, ja, wenn gut, die schützende Hand von Markus Söder über dich gelegt ist, dann musst du nicht geimpft werden. So.
Und nicht ein Kreuz an der Wand hängen haben.
Und wenn Michael Kretschmer probiert, mit irgendwelchen Impfgegnern zu reden, und die reagieren aber gar nicht darauf, sondern schreien und kreischen ihn einfach an.
Komisch.
Dann ist das, dann musst du dich auch nicht impfen lassen. Und dann kommt der ARD-Reporter und fragt dich, finden sie das schlimm, dass die NPD hier mitläuft? Und dann sagen die dann, nein, nein, weil es geht um Freiheit und nicht um 3 Buchstaben. So, wo du dir auch.
Es geht um 5 Buchstaben.
Ja.
Es geht um 5 Buchstaben. Ja, wo man ja enttäuscht ist, weil man hat ja Argumente erwartet.
Na, von wem? Achso, von Corona-Leugnern, ja. Von
den Querdenkern. Da hat man ja wirklich spätestens seit den Spiegel-Dokus, weiß man, vorm Penny werden in Hamburg, an der Reeperbahn, werden mehr Argumente ausgetauscht als auf einer Corona-Demo. Das ist ja so.
Ja, es lässt sich nicht vermeiden.
Wahnsinn. Aber du bist noch optimistisch für dieses Jahr.
Mir ist einfach alles egal. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt pessimistisch sein? Was bringt mir das denn? Wo führt das denn hin?
Pessimistisch,
ja. Euphemistisch auch. Das sind die Wege, definitiv, in denen wir uns bewegen. Wieso schreibst du da jetzt so einen Kulturpessimismus an?
Nee, gar nicht. Aber mich interessiert, also ich finde es immer ätzend, wenn wir uns immer, und wie geht's dir? Dachte ich, fragst du mal. 22 Tage sind wir jetzt in diesem Jahr 2022. Wir nehmen am 22. Januar auf. Da kann man auch mal einen kurzen Jahresrückblick machen. Markus Lanz, wie sieht's aus? Und das dachte ich, frage ich dich einfach mal.
Immer, ja. Wir könnten, wenn du Lust hast, direkt in unseren Wikipedia-Artikel starten.
Passt es rein?
Ja, weil ich habe nämlich geguckt.
Ja, machen wir.
Wir nehmen jetzt am 22.01. auf, aber wir senden ja am 25.01. Was macht Herr Karl?
Das ist richtig.
Herr Karl geht einfach mal auf Wikipedia und guckt, was denn so am 25. Januar passiert. Wir beschäftigen uns aber nicht mit dem 25. Januar.
Oh Gott.
Auch wenn an dem Tag Pauli Bekehrung ist. Liebe Grüße an alle Hamburger Fußballfans an dieser Stelle. Und ein herzliches Scheiß HSV. Habe ich mir den 25. Januar mal angeguckt und am 25. Januar im Jahre, oh Gott, hoffentlich habe ich das jetzt aufgeschrieben.
Ja, das wäre wichtig.
Nee, habe ich.
Das können wir nicht nachreichen.
Habe ich natürlich nicht, aber der Artikel ist ja hier noch offen.
Ja.
Und zwar am 25. Januar hat die werte Frau Nellie Bly, das ist eine US-amerikanische Journalistin, geboren im Jahr 1864, hat eine Welt Umrundung betrieben. Als quasi erste Frau hat sie gesagt, hey, ich will hier die Weltreise von Phileas Fox, heißt der Mann, glaube ich, in Jules Vernes in 80 Tagen um die Welt, will ich nachstellen und sogar noch schneller sein. Und am 25. Januar 1890 war es nämlich, hat sie Reise vollendet. Am 73. Tag ist wieder angekommen in New York am 25. Januar. nach 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden.
In 72 Tagen um die Welt quasi.
Ja, ist ein bisschen ordentlich spezifisch. Weiß ich nicht, wie man da auf die 14 Sekunden kommt. Zählt da dann irgendwie, gab es da eine Ziellinie? Ist sie da aus dem Zug ausgestiegen? War das der Moment,
wie ist sie eigentlich sich fortbewegt? Also übers Wasser jetzt.
Wie sie sich übers Wasser fortbewegt hat, fragst du mich gerade? Vielleicht mit dem Schiff?
Ja. Ja, sicherlich, aber was für ein Schiff?
Ja, ein großes.
Ist ja eine entscheidende Frage.
Die wird nicht
ist
mit
sie auf irgendwelchen Frachtschiffen
sein.
Mitgefragt? Ist sie...
Das ist großer...
Kreuzfahrtschiff, gab es damals schon?
Das alles hat sie beschrieben in ihrem Buch, das sie darüber geschrieben hat.
In 72 Tage um die Welt.
das ist... Quasi
heißt
so
das wirklich so?
Gerade.
Nee.
Ey, wieder die wichtigen Fakten nicht rausgeschrieben.
Ich wollte sagen, Marvin, also journalistisch 1 von 5.
Lass mich in Ruhe, ich habe alles Mögliche hier
1
dabei.
Von 72.
Steht jetzt hier nicht, ist aber auch egal, kaufen wir doch eh nicht. Naja, auf jeden Fall hat sie ein Buch darüber geschrieben, aber sie war generell sehr aktiv als Journalistin und das war quasi nur der Höhepunkt ihres Hypes, den man damals als Journalistin noch bekommen konnte, mhm. so wie heute, weiß ich nicht, Franz Josef Wagner.
Das heißt, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Karin Mioska ihren Job verliert demnächst oder es bei Maischberger mit den Einschaltquoten nicht mehr läuft, würdest du sagen, mach doch nochmal so eine Weltumsegelung.
Ja, im Grunde genommen.
Und dann hast du wieder Hype.
Ja, so geht's. Ja, also um nochmal ein bisschen auf Nellie Bly zurückzukommen, weil eigentlich ist es eine ganz inspirierende Biografie, die sich da abgespielt hat. Sie ist Journalistin geworden über den Umweg, dass sie irgendwann mal einen Leserbrief geschrieben hat an den Pittsburgh Dispatch, wo ein konservativer Redakteur einen Text gegen Frauenrechte und Frauengleichberechtigung geschrieben hat. Und dieser Leserbrief war dann so gut, dass der Chefredakteur gesagt hat, findet diese Frau und holt sie mir als Redakteurin ins Team. Wenn man sich überlegen würde, dass heute alle möglichen Facebook-Kommentatoren irgendwie auf einmal ein Angebot bekommen würden, in die Redaktion zu kommen, da wäre aber was los. Nellie Bly war übrigens nur ein Pseudonym, das ist einem Lied entliehen, dieses Pseudonym, eigentlich heißt die gute Dame, das steht anders. Hier oben, Elizabeth Jane Cochrane, Cochrane, don't ask me. Auf jeden Fall hat sie dann beim Pittsburgh Dispatch erstmal ein bisschen geschrieben, bis sie dann keinen Bock mehr hatte, weil irgendwie sind ihr Themen zugeteilt worden, die sie nicht so interessiert haben, obwohl sie am Anfang sogar relativ...
Frauenrechte.
Ja, darüber wollte sie halt eigentlich schreiben, das ist auch in den ersten paar Texten passiert so, aber später hat sie dann nur noch Sachen über Kunst und Theaterkritik und Gesellschaftsklatsch bekommen. Woraufhin sie dann schon mal gesagt hat, so, leck mich, ich gehe jetzt für ein halbes Jahr nach Mexiko und schreibe von da Berichte darüber, immer an dem Pittsburgh Dispatch. Ja. Ist dann zurückgekommen, wurde, hat dann aber nicht mehr so richtig Arbeit gefunden, ist nach New York gegangen, wo es dann so richtig Fahrt aufnahm. Nämlich, als sie eine Undercover-Reportage aus einer psychiatrischen Anstalt gemacht hat, für The World. The World war eine Zeitung, die wurde verantwortet von Joseph Pulitzer, Pulitzerpreis, hat man schon mal gehört.
Oha.
Die Reportage ist tatsächlich bis heute als Buch erhältlich. Heißt, das habe ich hier, 10 Days in the... Habe ich doch nicht.
In the Psychiatric Institute.
Ja. Einfach mal.
Und nach den 10 Tagen hat sie sich gedacht, jetzt muss ich mal 72 Tage raus.
Ja, sie hat sich, also sie Luft, hat sich tatsächlich quasi als Irre, als zu Behandelnde ausgegeben, hat dann im Nachhinein drüber geschrieben. Und aus ihrer Eigeninitiative heraus gab es dann diese Idee mit der Weltreise, die sie gerne nachstellen würde. Witzigerweise hat die Cosmopolitan dann gleichzeitig auch eine Reporterin losgeschickt, die das nachstellen sollte. Die war aber leider 2 Tage später erst wieder da.
Oh, das ist richtig frustrierend. Du bist eigentlich richtig gut. Du bist trotzdem 16 Tage schneller als die 90 Tage.
Ja.
Richtig gut. Und trotzdem zu langsam.
Ja.
Ah, das tut weh.
Das war richtig ärgerlich. Aber ist auch kein Wunder, weil sie ist andersrum gereist und dann mit der Zeitverschiebung, naja, kann ja nicht funktionieren.
Nee, Gegenwind.
Ja, auch schwierig, auch schwierig.
Hat einfach Gegenwind.
Es gab echt ein Nellie Bly Hype, weil zu dieser Weltreise gab es auch Merch. Es gab einfach Nellie Bly Globen, es gab Nellie Bly Brettspiele und es gab Nellie Bly Reisekleidung.
Was für Brettspiele? Also war das ein extra Brettspiel für diese Welt?
Weiß Warte mal, nicht. Vielleicht war das auch nur so ein Branded Monopoly. Und dann waren die Stationen ihrer
gab's
Reise.
Gab es damals schon Monopoly?
Bestimmt.
Ich glaube nicht. Ich glaube
damals gab es mehr Monopole als heute.
Das stimmt, aber Monopoly glaube ich später. Aber es gibt so, ich kenne das Spiel Europareise.
Das könnte
Vielleicht
auch sein.
Vielleicht gibt es das auch als Weltreise.
Das könnte sein. In der Nellie Bly Version. Sie ist dann auf jeden Fall von New York nach London, von London rüber nach Calais, wo sie dann tatsächlich auch noch Jules Verne besucht hat.
Ja, natürlich. Muss man ja auch
Sinn,
mal Hallo sagen dann.
Bei dem Auto vorbeizuschauen. Ist weiter nach Brindisi, nach Italien, Port Said, Ismailia und Suez in Ägypten, Aden im heutigen Jemen, weiter, da ist dann eine kleine Lücke, nach Colombo auf Sri Lanka, was damals noch Ceylon hieß. Penang in Malaysia, Singapur, Hongkong, Yokohama und über San Francisco dann wieder nach New York. Es klingt eigentlich
Joko Winterscheidhama.
Es klingt Großartig. Eigentlich wie so eine Formel-1-Saison. So die Station einer Formel-1-Saison. Und ich frage mich, wieso kann ich das nicht genauso bei Altours oder TUI buchen? Also da muss man doch auch mal sagen,
Leute,
liebe Tourismusindustrie,
Schau ins Land reisen. Gib uns mal was. Wir machen mal was arbeiten. Ohne meinen Altus sage ich gar nichts.
Ja, so nämlich.
Gib uns die Nelly Bly-Tour.
Ja, ja.
Wobei man ja sagen muss, Nelly Bly hat sich dann ja nachdem, Achtung, ganz schlechter Witz, nachdem sie dann Journalistin war, hat sie sich ja dem Gärtnern gewidmet und ist ja bekannt geworden, dass sie ihre Pflanzen vergiftet hat und daher kommt ja das Bleigießen. Egal.
Ja, nee, tatsächlich ist sie später als Bio Unternehmerin erfolgreich geworden in der Ölindustrie.
Oh Gott. Und oh Gott.
Sie hat den Bleifrei, das ja. Super Bleifrei erfunden.
Super, also ganz, ganz liebe Grüße da nochmal. Ja.
In der Rückschau muss man aber sagen, ihre Berichte waren jetzt nicht so eingängig an fremden Kulturen orientiert. Und wenn dann eher so von oben herab und kolonialherrschaftlich.
Dann doch nicht ganz liebe Grüße.
Ja, es war mehr wie so ein Twitter-Thread über hartgekochte Eier scheinbar. Über hartgekochte Eier fressende Mitreisende im ICE. Weißt du, wenn du wieder liest, ja, im ICE, wir sind schon wieder 3 Stunden zu spät und alle fressen hartgekochte Eier. So hat sie wohl auch viel geschrieben, weil sie halt...
Und die Wagenreihung!
weil sie halt wohl viel einfach auch mit den lokalen Eliten unterwegs war, die ihr dann bei der Reise geholfen haben. Und halt ansonsten über lokale Bevölkerung eher so von oben herab.
Das ist... nicht gut.
Nee, aber ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Es gibt auch andere Autoren, die dann sagen, ja, das war von ihr einfach mehr so eine ironische Betrachtung und eigentlich eine Kritik, aber ja, man kann jetzt auch nicht alles.
Also eigentlich Ironie kritisiert begründen. Karl-Heinz Rummenigge ja auch die WM in Katar.
Ja, ja. so ist es. Und seine Uhren sind ja auch, seine Rolex trägt er auch ironisch.
Nee. Ja, ja.
Witzigerweise, so. Ihre Biografie. Oder ihr Leben ging dann damit weiter, dass sie 1895 den Stahlbaron Robert L. Seaman geheiratet hat, der 40 Jahre älter war als sie, mit dem sie dann 10 Jahre knapp zusammen war und dessen Unternehmen sie dann 1904 nach seinem Tod wie ein Berliner Startup führte. Es gab dann auf einmal für die Mitarbeiter eine Bowlingbahn, eine Bibliothek, eine Turnhalle und Sitzsäcke in knalligen Farben und einen Tischkicker im Pausenraum.
Mega gut.
Wie ein echtes Berliner Startup ging der Betrieb dann aber doch pleite.
Es wurde einfach nicht so viel gearbeitet.
Soll wohl auch daran gelegen haben, dass andere Männer es ihr übel mitgespielt hatten, weil die nicht so Bock auf eine Frau hatten. Das hat sie aber wieder zum Beruf der Journalistin gebracht. Sie hat dann noch mehrere Jahre über den Ersten Weltkrieg berichtet. War eigentlich anders, terminlich in Europa. Hat dann aber gedacht, ach ja, so ein Weltkrieg, da schreibe ich mal ein paar Wörter drüber.
Klar.
Und schlussendlich hat sie dann Udo Lindenberg-Style noch 3 Jahre in einem New Yorker Hotel gelebt, Kolumnen geschrieben und dann 1922 ist sie leider an einer Lungenentzündung verstorben.
Ah, okay. Ja, gut.
Aber so das als Frau irgendwie im 19. Jahrhundert einfach mal alleine um die Welt reisen, ist auf jeden Fall eine Ansage. Danach noch halbwegs erfolgreich ein Unternehmen führen mit auf einer jeden. Eigentlich irgendwie angenehmen Unternehmenskultur. Und ich sag mal,
in der Psychiatrie gewesen.
Ja, die
also auch nicht alle.
Tatsächlich investigativen Journalismus und Reportagen irgendwie mit so einer ganzen Generation von jungen Frauen zusammen, die damals Journalistinnen geworden sind, wohl ganz eindeutig geprägt.
Ja, ja.
Also.
Apropos investigativer Journalismus. Der seltsame Fall des Boris J. Was ist denn da auf der Insel los?
was machen die da drüben auf der anderen Seite vom Kanal, ey?
Um Himmels Willen.
Ich sehe nur ganz viel tanzende
Lichtschwerter. Meinst du, er ist nächste Folge noch im Amt?
Der überlebt alles, glaube ich. Ich glaube, der geht erst, wenn er selber gehen will. Ich glaube, vorher wird der Boris Johnson sein Amt
nicht
verlassen.
Der wird nicht gegangen.
Nee, der wird nicht gegangen.
Ah.
Wobei es jetzt ja auch irgendwie aus der eigenen Partei. Ich habe jetzt unter der Woche noch einen Artikel vom Guardian gelesen, wo es wohl gerade noch einen Untersuchungsausschuss gab bezüglich seiner Partys da in Downing Street Number 10.
Auch unauffällig, einfach das da zu machen so. Also ich persönlich hätte es woanders gemacht, aber wer
hätte mich auch. Die haben doch bestimmt einen Partykeller.
ja,
also da gibt es bestimmt so einen Partykeller, wie man das kennt aus Deutschland, mit so einem selbstgebauten Tresen und so einer gebauten Bar
gefliest,
und viel Neonlicht.
Gefliest.
Ja.
Gefliest auch.
In der Mitte auch so ein abgeranzter Pooltisch, dass man irgendwie
so,
mal Billard spielen kann, wo keiner die Regeln ganz eindeutig kennt, gibt's immer Streit.
Gemusterte, gummierte Servietten auf den Tischen.
Oh ja,
so diese Gummiservietten,
Gibt's alles in Downing Street 10. Und
an den Wänden so bis halb hoch, aber holzvertäfelt.
Oh ja.
Und da drüber ist die Tapete.
Ja,
weißt
ja,
du?
Aber irgendwo da hängen auch so Blechschilder. So Coca-Cola Blechschilder.
Blechschilder, ein Geweih zu viel an der Wand und diese Holzvertäfelung hört mit so einem kleinen Fusch mal auf, wo genau so ein Schnapsglas von der Breite drauf passt, ja. Dass man das so draufstellen kann.
Genau so.
Das ist wichtig.
Genau so.
Ja. So ein Partykeller hat Boris Johnson
und so eine Lichtanlage, die sich irgendwie so dreht mit so ganz viel bunten Punkten.
Ja, von Chibo.
Ja. Nee, nicht von Chibo, von Chaibo. Das ist das Englische.
In dem Fall natürlich Chaibo.uk, klar.
Ja, weiß ich nicht. Frag mich, warum
Angela... Ich finde die Taktik so geil von ihm.
Was ist denn die Taktik?
Er verkackt irgendwas.
Ja.
Und einen Tag später heißt es, ja, dann kriegt ihr auch Freiheiten. Also so, dann wird die Maskenpflicht ausgesetzt.
Ja.
Und es ist so wie in Deutschland, wenn jetzt Jens Spahn und so haben die Maskenaffäre, das kommt raus und einen Tag später stellt sich in die Presse, ja, dafür kriegt ihr jetzt Gras. So, das ist so auf dem Niveau.
Das ist literally das, regiert. Wie die Ampel funktionieren wird.
Das kann sein. Das wissen wir aber noch nicht.
Ja, mal schauen.
Aber
die spielen auf jeden Fall mit unserer Hoffnung jetzt.
Was das Gras angeht?
Ja, wahrscheinlich.
Oder generell
ja,
auch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist sowieso,
wir
ja.
werden ruhig gehalten. Mit der Aussicht auf legalen Bubatz.
Ganz ruhig, ja.
Ja, das kommt, ja. Das kommt. Nächste Woche.
Ja.
Ganz viel.
Das kommt gar nicht.
Wir arbeiten dran.
Das kommt gar nicht.
Ja, weiß man.
Was auch nicht kommt, sind Singles. Nee, Spaß. Sind PCR-Tests. PCR-Tests, einfach neues Klopapier.
Ja.
Was ist da los?
Was soll das?
Man kriegt keine PCR-Tests mehr.
Ey, das finde ich richtig erschreckend. Also, dass wir die jetzt priorisieren sollen für Leute irgendwie in kritischer Infrastruktur und für Leute im Gesundheitswesen, ist den Umständen entsprechend sinnvoll, aber dass es diese Umstände gibt,
ja.
Das ist himmelhoch jauchzend katastrophal. Vor allen Dingen, weil
das
ich meine,
wir
wissen alle, ich bin großer Freund von Österreich. Österreich und ich eigentlich
groß.
Auch, wenn ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte, dann würde ich so viel Staatskrisen mit Österreich auslösen wie Jan Böhmermann mit der Türkei.
Als Kind
und vor allen
schon
Dingen
in Österreich
Wien.
Bettwäsche geschlafen.
Wien, Alter, geht mir richtig auf den Sack in seiner Außendarstellung und Selbstsicht und Selbstsucht. Aber 800.000 PCR-Tests am Tag kann man mal machen. Das ist schon ganz geil, dass man sich da die Kapazitäten aufgebaut hat. Da könntest du innerhalb von 10 Tagen jeden Deutschen einmal testen. Ist doch geil.
Ja, 800.000, da sagt dir der Durchschnittsminister in Deutschland.
100 Tage, ne?
800.000.
Ja, 800.000.
Ja, 800.000, da sagt man als Minister in Deutschland... Wie viel sind das ein Hektar? Ne? Also, das ist ja wirklich krass.
Ja, und als
da muss man sagen,
Redakteur
Österreich habt
bei
ihr gut gemacht.
Und Galileo sagt man, wie viel Fußballfelder, auf was für einer Fläche von Fußballfeldern haben die das gebaut?
Wie lange braucht Jumbo Schreiner, um die aufzuessen? Man weiß es nicht. Es dauert
und
ein bisschen.
Und wann kann man das ganze
das
Saarland
ist wirklich,
damit
wirklich
testen?
Krass. Ja. Was ich mich jetzt frage, dieser genesenen Status ist ja noch ein Ding, ne? Das ist ja noch, also noch ist es ja ein Ding. Pass auf.
Ja, jetzt aber ja
wenn
schon
wir jetzt nicht mehr PCR testen, dann verschiebt sich doch alles, weil irgendwelche Leute haben jetzt schon gesagt, naja, wenn wir junge Leute haben mit Symptomen und positivem Schnelltest, warum brauchen die noch einen PCR-Test? Das waren jetzt so Aussagen, die so kamen, ne? Da brauchen wir die ja nicht dran verschwenden, in Anführungszeichen. Das ist ja schön und gut, aber dann sind die ja auch im System gar nicht erkrankt.
Bedingt, ne? Also es kommt drauf,
du bist
ja,
nicht,
also
nein,
mit dem Schnelltest
du bist im System
nicht.
Dann nicht erkrankt. Nee.
Aber
wir haben ja meine Memo am Anfang der Folge gehört. Das reicht nicht. Schnelltest reicht nicht. Auch nicht für, naja. So. Und das heißt, du bist weder in den Krankenstatistiken, das heißt, die Corona-Zahlen sind völlig verfälscht.
Ja.
Punkt 1. Und Punkt 2, die Impfungen sollen ja auch immer mit dem Zeitpunkt der Infektion abgestimmt sein. Auch das kann dann nicht mehr funktionieren.
Das ist richtig. Das ist logistisch irgendwie schwierig.
Das
ist dann halt
das
die Frage,
Dinge,
ob man anfängt, Schnelltests, die irgendwie in der Teststation gemacht wurden, ob man die dann anerkennt.
Ganz liebe Grüße. Ich war heute in der Teststation, ich hätte AIDS und Ebola haben können, das hätte nicht angeschlagen, weil die hat da einmal so ein bisschen meine Nasenhaare abgestreift und das war's. Also da ist ja auch kein Standard vorhanden.
Ja.
Kannst ja keinem erzählen.
Ganz überhaupt liebe nicht. Grüße auch an die Frau aus Essen, die einfach mal irgendwie mehrere Testzentren bei mehreren Bundesländern angemeldet hat und dachte, das merkt schon keiner, wenn ich hier gar kein Testzentrum habe. Ey, so viel Selbstbewusstsein hätte ich auch richtig gerne mal. Das würde mich
auf
richtig
jeden
freuen.
Fall. Ja, definitiv. Kleiner Lifehack an der Stelle. Noch ist es ja so, dass man an PCR-Tests kommt, wenn man eine rote Corona-Warn-App hat. Ich möchte hier nicht zu kriminellen Handlungen aufrufen. Vielleicht wird das auch rausgeschnitten in der Redaktion. Aber es ist ja so, wir kennen alle Leute, die infiziert sind. Und die müssen ja auch versorgt werden. Deswegen würde ich für die Leute einkaufen gehen, in der Zeit einfach mal das Handy auf der Fußmatte lagern bei denen. Und dann habt ihr direkt eine rote Corona-Warn-App. Und dann wird aber sowas von einer weg-PCR getestet, Freunde. System gedribbelt, nämlich. So machen wir das. Also da nochmal das System jetzt ein bisschen belasten, bis es nicht mehr geht. Ja,
damit dann neue Kapazitäten aufgebaut werden. Verstehe ich auch nicht. Karl. Also ich meine, der Gedanke muss ja da sein eigentlich, dass man neue Kapazitäten aufbaut. Ich weiß natürlich nicht, mit wie viel Vorlauf Wien das gemacht hat, dass sie diese 800.000 Tests irgendwie ermöglicht haben. Aber ja. Muss ja eigentlich auch in Deutschland möglich sein. Vor allen Dingen, es ist ja eine Stadt, die das hinbekommen hat. Es ist ja nicht mal Österreich, es ist ja Wien, die das zu verantworten haben. Ich weiß nicht, was in Graz ist, was die kommunistische Bürgermeisterin da macht.
Ich auch gerade gefragt.
Aber
da kann es halt auch schon wieder sein, dass die dann Corona für nichtig erklären oder so.
Ja.
Weil da gab es jetzt ja auch schon wieder so ein paar Berichte. Auch in der Spiegel-Doku gab es ja auch so einen linken Block, der einfach da mitgelaufen ist, wo man sich auch so sagt, sag mal, was ist denn bei euch? Also ihr seid ja fast noch loster als
es gibt ja aber auch irgendwie Dieter D., wobei ich weiß nicht, ob Dieter D. ein Corona-Leugner ist, aber es gibt ja Sarah Wagenknecht, die auf ihren Todimpfstoff wartet.
Die Soos gibt's auch.
Es gibt irgendwie den Ex-Freund von Sarah Wagenknecht, der irgendwie jetzt sagt, er gründet eine deutsche Exilregierung.
Oh Gott.
Ganz normal, ganz normale
Moves. Wundert man sich, dass es der Ex-Freund ist?
Ja, ja.
Und nicht der aktuelle Freund.
Ich weiß nicht, ist was Oskar Lafontaine nicht vielleicht auch schon eine Exil-Regierung gegründet hat, aber der ist ja noch im Saarland. Du kannst ja im Saarland.
Die sind schon zusammen, oder?
Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht?
Ja.
Die sind richtig Couple Goals.
Oder? Schon.
Richtig nervige Couple Goals. Ich glaube, Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, das sind auch so zwei, die sich dann auf einer Party nicht voneinander lösen können. Die hängen nur aufeinander rum.
Also unangenehm zu viel rumgemacht.
Ja, da spritzt auch das Schlabbern zwei Meter in alle Richtungen. Das ist nicht infektionsgerecht.
Also er hat über Lauterbach gesagt, dass er eine Covid-Heulboje sei. Und da muss ich sagen, also der Award für die kreativste Beleidigung geht ja wohl an Oskar Lafontaine.
Das könnte auch eine Bild... so eine Bildformulierung sein. Die Corona-Heulboje. Oder wenn Timo Werner wieder hinfällt.
Ja. Eieieiei.
In der Linken gibt es immer viel Ärger. Weißt du, zwischen wem es wahrscheinlich, glaube ich, auch viel Ärger gab?
Wagenknecht. Nee.
Zwischen Astronomen und Astrologen, als die Astronomen gesagt haben, nee, Pluto ist kein Planet.
Da haben Leute, die Horoskope schreiben, haben einfach Burnout gekriegt.
Ja, weil ich meine, es gibt eigentlich keine Gründe, sich damit auseinanderzusetzen, außer Unterhaltung, finde ich. Habe ich mich mit meinem Horoskop auseinandergesetzt, weiß jetzt auch ich könnte meinen Aszendenten wissen, vielleicht habe ich ihn schon wieder vergessen, wer weiß das schon. Aber da stand halt auch drin, was Pluto so für eine Bedeutung hat. Und Pluto hat in der Astrologie wirklich Einfluss auf eine ganze Generation. Das ist dann nicht nur für dich persönlich, wo Pluto steht, sondern für alle. Und das macht es ja schwierig, weil wie willst du denn diese Generation als Astrologe dann noch einschätzen, wenn du Pluto nicht mehr als Faktor hast?
Wir sind völlig verloren, Freunde.
Und ich habe mich gefragt, gab es dann irgendwie so einen großen Astrologenkongress, wo die sich hingestellt haben und gesagt haben, nein, wir brauchen Pluto. Pluto muss Planet bleiben, damit wir hier unser Ding weitermachen können. Wir müssen mit Pluto arbeiten.
Das ist eine ganze Branche weggebrochen.
Könnte ich mir aber auch vorstellen, wie dann so ein Astrologe war und so, ja, also die Astronomen, die haben ja schon die Physik und die können Sachen ins All schießen. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollten.
Vielleicht haben wir auch einfach Unrecht, Leute.
Ja, können wir nicht auch ohne Pluto vielleicht, wenn man
Nein!
Wir müssen jetzt hier angreifen. Ja, und dann haben die wahrscheinlich ein paar Kristalle auf Amazon bestellt für 500 Euro. Und zwar nicht nur, weil die schön aussehen. Und dann war es das vielleicht auch wieder.
Ach, Pluto.
Meinst du, es gibt so gemeinsame Abendessen? Oder sind das verhärtete Fronten zwischen Astronomen und Astrologen? Reden die miteinander? Wird sich da ausgetauscht?
Nee, ich glaube, das ist schon ganz schön. Also das, warte mal, ich weiß ja auch immer nicht. Ich habe die jetzt auch gerade nicht. Auch
eine Wechselwirkung. Wobei,
welche sind die Esoteriker?
Die Astrologen. Wobei man auch sagen muss, wie haben die es geschafft, sich das Logi zu sichern in Astrologen? Weil Logos ist ja eigentlich die Wissenschaft. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dann sind schon die Astronomen diejenigen, die mehr Wissenschaft betreiben als die Astrologen.
Nomen kommt ja von Nom 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 Nom. Die haben einfach sehr viel gegessen früher.
Das sind einfach Weltenfresser.
Nee, ich glaube, da ist schon Ich glaube nicht, dass sie an einem Tisch. Ja. Das glaube ich.
Weil die Astrologen aber auch.
Die haben nicht die gleiche Umlaufbahn.
Die viben einfach nicht miteinander.
Nee. Haut nicht hin. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Weißt du, womit auch viele Leute nicht viben? Mit der neuen HVV-App. Nee. Ich glaube, das war hier auch schon Thema. Aber ich muss jetzt
mal. Ja, ist immer noch nicht. Ja.
Ich muss jetzt mal tatsächlich einen Shoutout an diese App geben. Es ist zwar scheiße, dass man irgendwie, weißt du, wenn ich eine App habe, dann will ich nicht, dass ich da auf irgendwas draufdrücke und dann in den Browser weitergeleitet werde. Das muss schon in der App sein, bitte. Das funktioniert anders nicht.
Oh Gott.
Aber.
Wann wird man da weitergeleitet?
Naja, wenn du die.
Weiß das unsere Datenschutzbeauftragte?
Unsere PIF-Datenschutzbeauftragte ist informiert und steht gerade bewaffnet vor der HVV-Zentrale. Die entführt gerade im Bus.
Hauptbahnhof dicht.
Nee, aber was ich tatsächlich gut finde, ist, du hast in der App, wenn du da guckst, okay, wie komme ich von meiner Bahn am Jungfernstieg zum Bus? Das ist die schwierigste Strecke, die du in Hamburg haben kannst. Also wirklich, es gibt ja so ein Felix-Lobrecht-Comedy-Bit über Abbiegen in Hamburg und wie schwierig Autofahren in Hamburg ist. Viel schwieriger ist am Jungfernstieg umsteigen, das weiß der Mann aber nicht.
Richtig rauskommen am Jungfernstieg. Weißt du, wie viele Aus- und Eingänge Jungfernstieg hat?
700.000.
14.
Ja, das ist ähnlich. Das ist wie 700.000 mal 2 durch 1,4 Millionen. oder so.
Durch Jungfernstieg 10. Auch richtig hohe Inzidenz.
Ja. Jedenfalls hast du aber in der App tatsächlich Karten, wo dir angezeigt wird, wie du dich in der Station bewegen musst, um am richtigen Ende rauszukommen. Und nicht nur ist da dann der genaue Weg aufgezeigt, sondern du hast auch so Anhaltspunkte wie irgendwelche Bäcker, Kioske, HVV, Hochbahnwachenstation, Heroinspritzen, Toiletten, sonst was.
Geil.
Daran kannst du dich orientieren, wo muss ich jetzt lang, um am richtigen Ausgang rechtzeitig bei meinem Bus anzukommen.
Und bloß Reeperbahn funktioniert dann nicht mehr, weil dann sagt er immer nur links an der Heroinspritze vorbei, links an der Heroinspritze vorbei, links an der Heroinspritze vorbei und dann drehst du die ganze Zeit im Kreis.
Und da muss ich sagen, das habe ich vorher noch nicht so explizit irgendwo anders gesehen. Bei Google Maps finde ich es immer gruselig, wenn du auf einmal so bei Bahnhöfen mehrere Ebenen dir angucken kannst. Aber dass man...
Oha, das geht?
Das geht tatsächlich.
Krass, ich bin so 2010.
Ah, oh Mann. Bessere Zeit.
Gar
bessere
keine Ahnung.
Zeit. Ja. Aber das fand ich tatsächlich gut, dass sowas da jetzt eingezeichnet wird. Da werden auch die Bäcker werden explizit mit Namen benannt. Dass man auch mal schauen kann, ich habe hier jetzt nur so einen Scheißbäcker, kann ich mich hier vielleicht noch zum Backwerk hocharbeiten? Shoutout Backwerk.
Wo willst du dich denn zum Backwerk hocharbeiten? Also Backwerk ist ja wohl nicht das Ende der Fahnenstange.
Backwerk beste Leben. Vielleicht also, nicht im Sinne des Veganismus.
Auf spontan 5 Bäcker ein, die besser sind.
Als Backwerk? Hast du schon mal so einen Chili-Cheese-Hotdog bei Backwerk gegessen, Alter?
Wenn ich zum Bäcker gehe, will ich ja keinen Chili-Cheese-Hotdog essen.
Ja, aber das ist doch eine ganz eigene Kategorie von Backware, in der man sagen
Chili
muss...
Chili-Cheese-Hotdog kriege ich in Dänemark.
Nein, kriegst du nicht. Nicht so.
Ja, aber dann gehe ich doch nicht, dann will ich doch nicht zum Bäcker. Also wenn ich zum Bäcker gehe, will ich was vom Bäcker haben.
Ja, du denkst gerade Sonntagmorgen, Felix Treder ist der feine Herr, der sich
zum Bäcker geht. Ich denke an, ich muss mal schnell was zwischen die Kiemen schieben.
Ja.
Und hätte hier gern ein Brötchen mit Belag zum Beispiel.
Ja, und dann kriegst du so einen schönen Crispy Chicken bei
ja, nee.
Mit Käse überbacken.
Das ist erstmal gar nicht mein. Nee.
Ja, aber also, doch, das ist schon besser als alle. Also,
Schanzenbäcker ist ja wohl Schmecker. So. Krobak hast du. Du hast das Backhus.
Le Krobak ist eine Beleidigung Dallmayr. Der französischen Nationalkultur. Was ja,
das
mir
ist
da
richtig,
als französische
aber
Backware
da
angeboten
dabei.
Wird, da tritt dir doch jeder, da kommt Sinne dann sie dann, kommt jeden Tag am Le Krobak vorbei und haut da mit dem Kopf in die Auslage rein.
Das heißt dann Parisienne und Flut.
Ja,
und so.
7,50 € für eine Käse-Schinken-Stange
natürlich.
Heißt das.
Ja, mindestens.
Weißt du,
mindestens.
Die ist auch in meiner Schulzeit, da habe ich gelernt, was Inflation ist, als die Käse-Schinken-Stange immer teurer wurde. So.
Praktischer Wirtschaftsunterricht im Bäcker, im Krobak.
Ich bin
im
Backwerk-Fan, Alter. Beste Leben. Schanzenbäcker.
Inflation
auch,
nächste Folge weißt du, übrigens.
Das ist auch ein Klassenkampf, weil ein Schanzenbäcker hast du ja nicht im Bild stehen. Im Bild steht hast du ein Backwerk und das ist noch ehrliche Ranzbackkunst. Weißt du, wo ich Backwerk als erstes kennengelernt habe? In der ehrlichsten Stadt Deutschlands, Gelsenkirchen.
Ja, cool. Aber da ist das Logo auch grau.
Da ist grau.
Inflation nächste Folge außer übrigens. Schalke. Nur, dass du schon mal das gehört hast. Sehr gut.
Inflation
wir müssen mal
heißt
langsam
die nächste
bisschen
Folge, obwohl nächste Folge Vegan Foodpunk kommt?
Ah, nee, die heißt nicht Inflation, die nächste Folge. Die übernächste Folge heißt Inflation, gut, nämlich. Weil nächste Folge haben wir einen Gast.
Erstmal.
Und da reden wir am Ende nochmal kurz drüber. Liebe Grüße, bevor wir in die Fragen starten, an Buschmann, an unseren Justizminister. Ist richtig, ne?
Ja, und Sky-Kommentator.
Ja, nee, an den nicht. Den canceln. Das, was der, also zumindest das, was man so in der Öffentlichkeit liest, ich glaube, der ist okay. Also ich habe das viel schlimmer erwartet. Vielleicht ist das dann auch der richtige Maßstab, an dem man den misst. Aber so, was der jetzt so sagt, nicht, also da sind so Dinge zu Ende gedacht. Da wird so gesagt, okay, wir wollen jetzt das Konzept Ehe öffnen. Dann soll das Konzept Ehe aber auch dahingehend geöffnet werden, dass es mehr Sorgeberechtigte als zwei für Kinder geben soll. Dann wird auch gesagt, okay, wir müssen aber auch die Namensänderungen bei der Ehe irgendwie mal reformieren, weil das ja viel zu aufwendig ist in Deutschland. Da muss ich sagen, da werden Schritte eingeleitet. Da macht Deutschland einen Schritt nach vorne.
Ja, dann aber auch mal zurückdenken, aus welchem Parteiprogramm das stammt. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Weil das kommt ja drauf an. So, also das eine ist ja, was Buschmann irgendwie selber betreibt. Da finde ich vor allen Dingen auch das Abschaffen des Paragraphen 219a gut.
So.
Was ja aber nur der erste Schritt sein kann, weil das ist ja erstmal nur das Werbeverbot, was dann da abgeschafft wird. Wichtig wäre ja aber auch, dass man Abtreibung an sich entkriminalisiert, weil bis jetzt sind die ja immer noch strafbar, sie werden aber nicht verfolgt.
Ja,
da könnte man ja auch
aber
einfach mal
eine
Rechtssicherheit schaffen. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist nicht so schlimm. Aber bis jetzt, finde ich, ist einfach auch nicht so viel passiert, wo man sagen muss, so ist toll oder nicht so toll.
Ja.
Also ich finde bis jetzt...
Aber Herr Buschmann, machen Sie Ihre Arbeit, machen Sie sie gut, machen Sie sie weiter.
Das sage ich euch generell allen, macht eure Arbeit.
Wem ich das nicht sage, ist Friedrich Merz.
Aber hey, Blühwüt zur Wahl, zur...
ja, ganz Heglüwü von dem Rentnerverein nochmal.
Was macht Armin Laschet jetzt?
Lachen.
Haha. Angela Merkel hat diese Woche richtig rasiert, ne? Sie hat erst gesagt, ja, nee, schon auch keinen Bock auf Dinner mit Friedrich Merz.
Das war erstens.
Und dann hat sie ja noch gesagt, nee, also CDU-Ehrenvorstand, das ist ja nun wirklich aus der Zeit gefallen. Also das muss ja nicht sein.
Das war zweitens.
Gab's noch einen dritten?
Und UN hat auch angefragt. UN hat auch eine Absage gekriegt.
Leider gar keine Lust. Ich hab was im Ofen. Ich hab vergessen, den Herd abzuschalten. Leute.
Ich hab noch 120 Ausgaben von der Zeit hier liegen und 74 Folgen Piff. Ich muss
und
das mal
Angela
aufholen.
Angela Merkel, wann ist sie ins Amt gekommen? 2005. Was war denn da die aktuelle PlayStation-Generation? PS2, PS3, das muss sie ja alles aufholen.
Drei gab's da noch nicht.
Kam aber, glaube ich, kurz danach. Warte, wir gucken nach, wann ist die PS3 rausgekommen?
Da wird investigativ gearbeitet.
PS3, also kurz geguckt. Release?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war später.
11. November 2006.
Ja, später, sage ich ja, doch.
Nicht viel später, aber...
Souverän später.
Ja. Ey, das muss sie alles aufholen, das ist richtig viel Arbeit.
Ja, safe.
Aber Shoutout an Frau Merkel, so bitte weitermachen. Das ist genau das, was ich mir vorstelle. Nicht so wie Gerhard Schröder, der vor irgendwelchen Scheunen steht und sagt, ja, ach, die sind auch schon tot.
Alle tot.
Ja, und die? Ja, tot. Ja, und wie ist mit den Nachbarn oben drüber? Ja, die sind vor 2 Jahren gestorben. Ach so, ja.
Ach ja. Was meinst du, welches Angebot wird Merkel als erstes annehmen? Wer muss kommen? Dass da was passiert?
Hansa Rostock. Weiß ich nicht. Angela Merkel als Motivatorin, als Motivational Coach bei der Nationalmannschaft.
Ja.
Das sehe ich. Angela Merkel, Deutschland-Allesfahrerin. Angela Merkel wird Ehrenvorsitzende des DFB-Fanclub powered by Coca-Cola. So, das ist das Abend.
Ich glaube, bei Günther Jauch würde sie mal sitzen. Wer Millionär? Würde ich sie sehen?
Ja. Ich finde auch Podcast wäre jetzt irgendwie ihr Ding. Aber sie wäre ja erstmal
ein Podcast wäre ein Ding. Und hier genial daneben. Nee, nicht genial daneben. Doch genial daneben. Genial daneben würde ich sie sehen. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich sie sehr sehen. Das wäre großartig. Hätte ich Bock.
Ich wäre Fan.
Fühle ich. Frau Merkel, jetzt wo Sie uns schon zuhören. Wir haben noch 3 Fanfragen mitgebracht, die Sie uns ja alle eingeschickt haben. Die erste Frage ist da möchte ich nochmal Bezug nehmen auf die Memo von ganz am Anfang dieser Folge. Marvin, was für Testarten hast denn du bis jetzt so über dich ergehen lassen schon, was Corona angeht? Ist es ein Modell bis jetzt gewesen oder hat Herr Karl schon verschiedene Modelle ausprobiert?
Herr Karl hat schon 3 Modelle ausprobiert. Herr Karl, schön. Also das erste war rektal. Nee. Gab es ja tatsächlich auch kurz, glaube ich, in China, dass man gesagt, doch, es gab kurz die Aussicht, dass man ja auch rektal testen könnte. War, glaube ich, speziell cool. Bei der Einreise in China, war dann aber vielleicht doch mehr Schikane als alles andere.
Ja,
China-Einreise auch schwierig, glaube ich. Nee, ich habe bis jetzt natürlich die Selbsttests gemacht für zu Hause, die dann immer gerne mit Stäbchen, aber auch schon die Spucktests, die Speicheltests. Da fühle ich mich immer ein bisschen wie Ruth.
Wie läuft das ab?
Du spuckst in so ein Schälchen, nimmst eine Pipette, ziehst Speichel hoch, machst das in so ein Röhrchen, packst da die Lösung mit rein, schwenkst das 8-mal oder schüttelst, wie du willst, dann lässt es eine Minute ruhen, dann schüttelst du nochmal und dann gibst du 3 Tropfen in die Testkassette.
Ah ja, okay, also auch
Testkassette. Also du musst nicht gezielt spucken, so auf 3 Meter.
Ist auch gut, dass man Testkassetten nicht immer zurückspulen muss, ne? Nach Benutzung. Das wäre belastend.
Also ich fühle mich da jedes Mal so ein bisschen wie Ruth Gullit gegen Rudi Völler. Der hat ihn doch mal angespuckt, Felix, das weißt du doch.
Ja.
Das ist doch auch auf der FIFA-Karte ist das doch auch drauf.
Wie in die Haare, ne?
Ja, sicher.
Ja.
Es lohnt sich auch bei Rudi Völler. Ach so, ansonsten natürlich ganz normal im Testzentrum und PCR auch schon, ich glaube, 2-mal. Auch schon mal Schnelltest, was dann so genau, teuer
wie
war.
Wie ging PCR?
Was? Wie geht PCR?
Ja, da gibt's verschiedene Modelle.
Das war bei mir in die Nase. Und? Ah, aber da auch noch Rachenabstrich.
Ja, gibt's nämlich auch. Und es gibt noch einen.
Welchen denn noch?
Den habe ich nämlich gemacht. Ich habe so einen Wiener Gurgeltest gemacht.
Okay.
Das war hier in der Teststation. Kriegst du so ein kleines, ja, wie so ein...
So ein Pfeffi, so ein Schnaps.
Eigentlich. Ja, so. Bloß in einer anderen Flasche. Und nicht in grün. Und dann wird dir gesagt, ist Kochsalzlösung. Achtung, salzig, wird gesagt. Und dann kurz Maske runter, rein, Maske wieder hoch und 20 Sekunden gurgeln. Und dann wieder ausspucken, wieder da rein.
Cool.
Und dann wird das eingetütet und dann geht das ins Labor.
1A.
So war nämlich mein Test, mein PCR, den ich im Zuge dieser sagenumwobenen Begegnung da gemacht habe.
Und das war negativ. Du bist weiterhin...
Nee, ich laufe jetzt durch die Gegend mit... Ihr seid jetzt alle angesteckt, Freunde. Ja, klar, ich bin negativ. Und auch noch Schnelltests gemacht und trotzdem nochmal Isolation. Aber andere wurden auch negativ getestet von dem Abend von daher.
Spannend.
Ja. Easy. So ist es. Das wollte ich einmal geklärt haben. Falls ihr da draußen noch weitere Testarten habt, rektal, oral, nasal, wie heißt denn das im Ohr drin? Kann man auch...
Podcast.
Kann man mit so einem Q-Tip sich testen? Ich würde gerne mal so einen Q-Tip in die Testkassette tun und gucken, was passiert.
Ja.
Schreibt uns gerne, wenn ihr da noch mehr habt.
Nächste Frage.
Du bist doch noch nicht Steuerzahler.
Ich war mal so Steuerzahler.
Richtig. Bist du noch in der Kirche?
Ja, bin ich.
Hast du Geld bezahlt schon an die Kirche?
Ja, ich glaube zusammengerechnet so 7 €.
Okay.
Mal Daumen. Keine Ahnung, ist nicht so viel gewesen.
Bist du evangelisch?
Das ist korrekt, ja. Ich war auch im evangelischen Kindergarten und Hort. Aber hat nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich war im katholischen Kindergarten.
Ich fand Gott nicht so überzeugend. Oh, sind wir jetzt Feinde?
Ich bin evangelisch. Ich weiß nicht, warum ich auf dem katholischen Kindergarten, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich Kindergartenplatzmangel.
Ganz liebe Grüße an meine Eltern. Ja, aber es gab einfach nicht so viele Kita-Plätze. Ja, nehmen wir den, okay.
Kommt da noch?
Ich wollte einfach fragen, hast du vor, da zu bleiben in dem Verein? Also, oder wenn du jetzt arbeitest irgendwann dann?
Gib mir
weil dann kostet es ja auch richtig Geld.
Ja. Nö, sehe ich mich irgendwie nicht so. Also, ich habe auch mich damit schon mal auseinandergesetzt, da war das aber irgendwie noch recht kompliziert und du musstest irgendwie zum Standesamt vorstellig werden und es kostet dann ja auch nochmal Geld, da auszutreten. Es
kostet Geld auszutreten?
Ja, klar.
Das ist ja das Schlechteste, das übelst die Abo-Falle.
Ja, normal. Du kriegst einmal Wasser auf den Kopf, zack, Abo.
Das
richtig ist schwierig.
Ist ja übel. Bei
auch
der Zeit kommen wenigstens
Arten.
4 Sonderausgaben.
Ja.
Vorneweg.
Ich hätte auch gerne erstmal 4 Wunder kostenlos.
Keine Bibel gekriegt.
Oder irgendwie zumindest mal eine Gotteserscheinung.
Ja.
Vielleicht mal eine unempfleckte Befängnis. Das kann man ja alles mal gebrauchen. Wäre ja nett, so um es mal auszutesten.
Du kannst eine unbefleckte Empfängnis gebrauchen. Herzlichen Glückwunsch.
Gibt ja Leute, die brauchen das vielleicht. Ich jetzt nicht. Gerade
maybe,
zumindest.
Ja.
Nee, ich bin in der Kirche, aber ich teile auf diesem Weg schon mal mit, ich werde nicht mehr lang dabei sein. Ich bin ja schon mal, also ich glaube, wenn es die katholische Kirche wäre, dann wäre ich schon länger raus. Also beziehungsweise ja, dann hätte ich mich eher drum gekümmert. Aber Evangelien sind ja noch so, ja, komm, ihr tut jetzt echt keinem weh. Aber so, wenn du so einen Papst finanzierst, der irgendwie dann Fälle von Kinderschändung vertuscht so und nicht konsequent verfolgt, da muss man auch sagen, nee, Leute, nee. Und wenn irgendwie Basisbewegungen klein gehalten werden, irgendwer hat letztens die katholische Kirche mit der FIFA verglichen und dann dachte ich mir, ja, ist beides gleich unsympathisch. Aber die einen haben immer ein cooles Videospiel.
Ja, und die anderen haben die Fußballsimulation von EA Sports. Naja.
ja, richtig.
Entschuldigung. Was finanzieren wir Evangelien eigentlich? Ich weiß das gar nicht.
Die Kirche.
Also wenn das nicht an den Papst geht. Ja.
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie mal ein Kuchenbazar oder so. Keine Ahnung.
Reinhold Messner? Wer macht das? Wer schmeißt den Bums?
Ja, der Reinhold Messner-Diener, ne? nee, weiß ich. Also die evangelische Kirche in Deutschland hat Margot Kessmann in Alleinfunktion. Wenn die
hat
wieder
die immer
Strafzettel...
Noch? Nee, die ist doch
zurückgetreten. Nee, die ist raus, seit sie Strafzettel bekommen hat.
Aber ja, auch eigentlich lächerlich,
also
wenn man sich
das
überlegt.
Ist auch der Betrag.
Nee, 20 km/h zu viel. Nee, raus. Kinder? Ach, egal.
Also. Ja, da war ja aber, glaube ich, noch mehr. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, da war auch Alkohol im Spiel,
ja,
oder?
Ja, im Spiel und am Steuer.
Wir wollen ihr da nicht Unrecht tun. Wir haben keine Ahnung.
Bisschen sehr viel
aber
Messwein.
Passt auf, wenn ihr in der Kirche seid. Habt ein Auge drauf, Freunde. Habt ein Auge drauf. Wir kommen zur letzten Frage. Und die letzte Frage macht diese Folge so richtig rund. Weil womit haben wir angefangen? Mit der Memo, ja, aber vor allen Dingen mit dem Vierzeiler. Ich würde gerne mal hören, was sind so deine Ofenkäse-Tipps? Weil wir kommen jetzt ja auch zum Essen in der nächsten Folge. Das ist so eine Überleitung schon mal. Wird Ofenkäse bei dir konsumiert?
Nee.
Ach du Scheiße.
Ich esse keinen Ofenkäse. Nee, ich habe noch nie in meinem Leben Ofenkäse gegessen.
Was? Oh Gott.
Also die Frage geht leider komplett ins Leere. Du bist gerade über die Seitenauslinie in die Bande gegrätscht, während dein Gegenspieler gerade einen doppelten Rabona in Winkel macht. Und zwar
sehr belastend. Das wird jetzt eine Monologfrage. Dann quasi. Das ist jetzt nur für mich.
Ja, wie konsumierst du denn? Was würdest du mir denn als Ofenkäse-Unkennenden empfehlen?
Also es gibt ja den muy intenso und den nicht so intenso, wie man in Spanien sagt.
Ja.
Und wahrscheinlich würde ich dir natürlich erstmal den nicht so intenso empfehlen. Und es gibt den ja in klein und groß. Wahrscheinlich erstmal in klein.
Wieso empfiehlst du mir nicht
aber
so? Traust du mir keinen intensiven Ofenkäse zu oder was?
Doch, natürlich traue ich dir das zu. Aber um das sich mal anzugucken.
Ich kann richtig hohe Intensität beim Ofenkäse ertragen.
Ja, wenn du noch nie einen gegessen hast, kannst du das gar nicht beurteilen. Weil es gibt jetzt den neuen mit Zwiebel. Und den habe ich noch nicht
drin
probiert, aber den würde ich dir halt noch nicht empfehlen, weil das ist ja kein Anfängerkäse. Da muss man sich ja erstmal reintasten.
Ach so. Käse für Fortgeschrittene.
Aber dir ist das Konzept bekannt, dass man den in den Ofen tut und dann die Ecken so umklappt.
Jetzt ja.
Oder? Jetzt ja, okay, gut.
Nee,
damit
also
die schön
im
außen
Prinzip
sind.
Nicht mal das, weil ich habe keine Ahnung.
Krass.
Ich habe
also
immer
die,
nur so
Rougette-Ofenkäse
im
ja
Supermarkt gesehen, aber ich habe das nicht gekauft.
Ach so, noch
weil
nicht
das,
gekauft.
Die Packung ja kam mir unseriös vor. So dieses Hohl und dann ist da oben so eingeknickt, so verpackst du doch keinen Käse,
die
Mann.
Hatte ich an Le Crobac erinnert, was? Nee.
Das und dann habe ich wieder an Zinedine Zidane gedacht und geweint, dass er da den WM-Titel nicht geholt hat.
Okay, also Marvin isst kein Ofenkäse, weil Zinedine Zidane damals den WM-Titel nicht geholt hat.
Ja.
Cool, ja. Leute, schreibt eure Ofenkäse-Story in die Kommentare. Schreibt vor allen Dingen auch Fragen in die Kommentare, wie man veganen Ofenkäse macht, wie man generell den Veganuary in den V-February hinein transferiert und vielleicht sogar ein Vegan 2022 draus macht, keine Ahnung. Denn nächste Folge haben wir einen Gast.
Dieser Gast ist Anja von Vegan Food Punk. Stellt ihr ihre Fragen zum Thema Veganismus, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Punk, denn das sind die drei Dinge, die sie tut, denke ich mal, im weitesten Sinne. Sollte das anders sein, wird sie uns in der nächsten Folge zurechtweisen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe mich auch gefreut.
Haben wir dann Vierzeiler nächste Folge oder ist das so eine Sonderfolge dann nächste
Woche? Nein, wir machen ja erstmal. Wir machen ja erstmal ganz
normal. Ja, haben, ne?
Ich hätte gern ein Wort.
Genau, wir heißen euch willkommen im Piffiversum, dass ihr so ein bisschen reinkommt und dann eröffnen wir den Floor. Wir rollen erst den roten Teppich aus, sozusagen, sprichwörtlich, und dann haben wir unseren Gast. Dann würde ich natürlich sagen, nehmen wir irgendwie was. Ich könnte jetzt Quinoa geben, aber Quinoa-Reime weiß ich nicht. Bowl. Bowl heißt die nächste Folge.
Bowl.
Super Bowl. Nee, nur Bowl.
Okay. Machen wir so.
Obwohl Super Bowl wäre auch schön, weil ist bald, ne?
Keine Ahnung, zwei ist mir Wochen? Völlig egal.
Ich habe bald Geburtstag.
Dann willst du noch was zu Tennis erzählen, ja. Weil dann gehe ich jetzt schon mal.
Nee, nächste Woche. Die entscheidenden Spiele kommen erst nächste Woche. Die großen Fische, da warten wir noch drauf. Alexander Zverev ist noch drin.
Fische spielen Tennis. Ich
mit. Morgen früh ist wieder.
Tennisfisch.
Night Session.
Tennisfisch, ja. Auch ganz komisches Tier.
Leute, bevor das hier jetzt komplett eskaliert, der vegane Tennisfisch verabschiedet sich an dieser Stelle von euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt auch euch selbst gewogen und testet. Testet, was das Zeug hält. Holt euch PCR-Tests, solange es noch möglich ist. Rennt zur nächsten Teststation, solange sie noch offen sind. Solange die Zivilisation noch nicht zusammengebrochen ist. Wir sind komplett raus für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder zu dritt. Mit ganz, ganz vielen Rezepten, ganz viel Ideen und Inspiration für eure Küche.
Kurzer Shoutout noch an den kürzesten Wikipedia-Artikel, den ich gefunden habe. Die Rezeptionsglocke. Zwei Sätze, keine Quellen, ein Weblink, zwei Bilder. So führe ich mein Leben auch. Bitte, danke. Auf Wiederhören.
So auch die Bachelorarbeit schreiben. Tschüss.